Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parlando mit mir, Bernhard Hanski, und natürlich wieder einem hochkarätigen Gast. Es wird hoch, es wird laut, es wird heldisch. Mein heutiger Gast ist Tenor und hat sich konsequent über die Jahre hinweg an die internationale Spitze gesungen. Dabei scheint er sich wenig an Fachgrenzen zu halten, singt in derselben Spielzeit sowohl einen Freischütz-Max als auch einen Tamino und am nächsten Tag mitunter sogar ein Verdi-Requiem. Nach seinem Erik bei den Bayreuther Festspielen lobten Kritiker seinen belkantesken Tenor mit Strahlkraft und großer Musikalität. Ich selbst durfte viele Male die Bühne mit ihm teilen, mich im Freischütz mit ihm prügeln oder ihm bei der Suche nach Pamina behilflich sein und verdanke ihm da viele sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich begrüße ganz herzlich meinen lieben Freund und geschätzten Kollegen, den kroatischen Tenor Tomislav Mušek. Hallo mein Lieber.
Hallo Bernhard.
Die Vielseitigkeit, von der ich eben sprach, das machst du ganz bewusst, oder? Also, dass du dich da nicht so festlegen willst, ich bin jetzt der Wagner-Tenor oder ich habe so eine Zeit, wo ich nur Italienisches singe. Diese Vielseitigkeit, die brauchst du, ne?
Diese Vielseitigkeit brauche ich und ich denke, das tut meiner Vokalität, meiner Stimme tut das gut, weil man fährt sich nicht so fest irgendwo in eine Schiene und dann kommt man nicht mehr raus. Hm. Ich denke, es ist wichtig für eine Stimme, dass sie flexibel braucht, dass man viele Sprachen wechselt, dass man durch viele musikgeschichtliche Perioden wandert, weil es stilistisch ist es natürlich was anderes. Und ich denke, das hält eine Stimme auf lange Sicht hält das eine Stimme frisch.
Ja. Ich meinte das auch überhaupt nicht negativ, das Nichthalten an Fachgrenzen, weil ich bewundere das, eben, dass du nach wie vor eben auch gerne einen Tamino singst. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ich eine Periode habe, wo ich viel Erik gesungen habe, dann muss ein Tamino her, damit man die Stimme wieder irgendwie ins Gleichgewicht bringt.
Also das ist schon eine Art Stimmhygiene.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Ja, toll. Wird dir das mitunter auch negativ angelastet, jetzt vielleicht von Agenturseiten aus, dass die sagen, man möchte ja mal so gern Image aufbauen, das ist der neue Wagner-Tenor oder das ist der große Spinto. Hast du da schon Negatives erlebt?
Ich denke, dass die Agenturen, die wollen sich natürlich auch die Arbeit so sehr erleichtern, wie es geht. Und dann schieben sie Sänger gerne mal in so Schubladen rein. Und dann haben sie eine Mozart-Schublade, dann haben sie eine Barock-Schublade, die sehr groß ist und sehr geschlossen ist. Eine Wagner-Schublade, eine Verdi-Schublade, eine Puccini-Schublade und wenn sie dann Anfragen bekommen, ja, wir brauchen einen Rodolfo für morgen, dann öffnen sie halt die Puccini-Schublade, schauen nach Tenören nach und dann wird ihnen die Arbeit ziemlich leicht gemacht. Ja, ja. Und ich habe schon das Feedback bekommen von so manchen auch Kollegen und von so manchen Agenturen, ja, wissen Sie, man muss sich halt festlegen, was man möchte im Leben und sehen Sie mal im Barock nach, da sind jetzt Leute, die singen da und die singen nur das und sie machen das auf Top-Niveau und man kann das Top-Niveau nicht erreichen, wenn man querfeldein irgendwie rumsingt und so. Ich denke, meine Meinung ist, dass eine Musikalität ist eine Gottesgabe. Und ob man jetzt einen Alban Berg singt oder ob man einen Händel singt oder ob man einen Verdi oder Wagner oder Strauss singt. Wir Sänger, wir veredeln sozusagen den Text von den Komponisten. Natürlich gibt es technische Anforderungen, die anders sind bei den jeweiligen Fächern.
Stilistisch auch, klar.
Stilistisch auch, natürlich. Man kann nicht immer auf Trab sein, dass man das Neueste vom Neuen kennt, weil es ist ja auch sehr oft eine Modesache.
Natürlich.
Ne? Ja. Aber ich halte mich dann schon so an Titel, die jetzt nicht so extrem spezialisiert sind. Irgendwie frühe Opern von irgendwem, der dann wo es nur eine Aufführung gibt und so.
Ja.
Da würde ich mich vielleicht nicht so ranwagen, aber in diesem klassischen, romantischen Repertoire, ich denke, wenn man da vielseitig unterwegs ist und wenn man die Sprachen gut beherrscht, in denen man singt, braucht man sich nicht zu fürchten.
Und ich finde das toll, weil ich finde es auch wahnsinnig interessant, diese vielen Facetten eines Sängers zu entdecken. Eben auch Lenski ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache, die du noch machst.
Ja.
Und ich finde das ganz toll, einfach zu sehen, was kann dieser Mensch noch, als wenn er nur in diesem einen, ja, einfach nicht über den Tellerrand blickt.
Ne? Ja, und ich denke auch, dass sich mit der Zeit die Wahrnehmung von den jeweiligen Fächern hat sich auch sehr verändert.
Sehr, natürlich.
Du hast jetzt den Lenski erwähnt. Ich habe den Wladimir Atlantow noch als Lenski erlebt in Wien an der Staatsoper, als ich zu studieren anfing. Und
der wäre heute zu dramatisch für die meisten.
Natürlich. Er hat ja in der gleichen Spielzeit auch irgendwo Othello gesungen.
Ja.
Und jetzt hat man den Lenski irgendwie im Ohr. Das ist ein ganz lyrischer, ganz leichter Tenor. Muss ja nicht sein.
Ja, ich finde auch, es gibt einfach mehrere Wahrheiten.
Natürlich.
Nee, finde ich sehr schön.
Und ich meine, die Sensibilität von einem Sänger ist ja eine private Sache. Man kann sogleich lyrisch und auch dramatisch sein. Man denke nur an die, es gibt einen Konzertmitschnitt von Dichterliebe von John Vickers. Da hat er irgendwie schon zigmal den Tristan gesungen.
Ja.
Und der macht das, natürlich hat er eine vielleicht grobere Stimme als wunderlich bei der Dichterliebe, aber er macht das mit seiner Sensibilität und man glaubt ihm das.
Und vor allem mit seiner Stimme.
So
und
ist
das, finde ich so toll. Jeder mit seinen Möglichkeiten singt, das ist doch herrlich. Ohne sich zu verstellen, auch das Gefühl zu haben, ich muss mich bei Bach beschneiden oder so, ist doch Quatsch. Ne?
Genau.
Ja, ja. Du bist kroatischer Staatsbürger.
Genau.
Hast kroatische Eltern und kroatische Wurzeln. Bist aber geboren im nordrhein-westfälischen Siegen.
So ist es.
Wie kam es denn dazu?
Naja, das ist so eine typische Geschichte von ehemalige jugoslawische Gastarbeiter. Also mein Vater kommt aus einer großen Familie, so wie auch meine Mutter. Mein Vater war 10. von 11 Kindern, meine Mutter 1. von 5. Und die Situation damals in den späten 60ern, Anfang der 70er war hier in Ex-Jugoslawien, war ziemlich schwer. Und da sie ganz gewöhnliche Berufe hatten und so, mein Vater war Maurermeister, haben sie sich entschlossen, nach Deutschland zu ziehen. Der Bruder von meinem Vater, der war schon in Siegen und der hat ihn dann irgendwie gesagt, ja, das ist ein kleines Städtchen hier in Nordrhein-Westfalen. Die Konjunktur war hoch, also die suchten immer nach guten Arbeitern und so, und dann sind die halt hier geblieben. Aber was meine Eltern zum Unterschied von anderen Gastarbeitern gemacht haben, ist, sie wollten sich nicht festsetzen, dass sie jetzt für immer in Deutschland bleiben. Sie kamen nach Deutschland, die wollten irgendwie 10 Jahre dort ein Geld verdienen, um hier in Kroatien, damaligen Jugoslawien, ein Haus zu bauen. Und weil für sie war es keine Option, dass sie jetzt immer irgendwo als Fremde unterwegs waren und sind und dass sie jetzt irgendwo die Rente erwarten, wo sie in einer kleinen Wohnung, wo sie keine Familie in der Nähe hatten, keine Freunde in der Nähe und so. Und so war es dann auch. Ich kam zur Welt 76. Als ich dann 6 Jahre alt war, haben meine Eltern entschlossen, so, jetzt packen wir. Das Haus steht in Kroatien. Der Junge muss zur Schule. Wenn wir jetzt mit der Schule in Deutschland anfangen, dann gibt es kein Zurück mehr.
Richtig.
Weil das ist dann, man kann das Kind
man
dann
bindet
nicht,
sich,
natürlich. Und man kann das Kind nicht rausziehen nach Belieben, weil das Kind hat dann auch seinen Freundschaftskreis
natürlich,
und seine Bekannten und so. Und das war dann auch ein sehr, sehr guter Augenblick eigentlich, um wegzuziehen. Das war 82. Wir kamen hier nach Kroatien. Ich als Kind natürlich, ich ging in einen deutschen Kindergarten, ich hatte meine deutschen Freunde und so, und bei mir war das ein bisschen gegen den Strich, muss ich ehrlich sagen, weil hier hatten wir noch keinen Asphalt auf der Straße und das Haus war zwar neu und ich kriegte mein eigenes Zimmer, Aber mir war das alles ein bisschen blöd und jetzt sind keine Freunde hier und kein Spielplatz. Und
also du warst schon sehr geprägt auch von diesen Deutschen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mit als Sechsjähriger hatte ich ein Problem, wegzuziehen.
Mhm.
Ne? Und hinzu kam noch der Faktor der Sprache. Weil ich verstand zwar alles, was meine Eltern sprachen auf Kroatisch, aber ich konnte kein Kroatisch sprechen.
Ihr habt zu Hause nicht gesprochen?
Meine Eltern sprachen mit mir Kroatisch, aber da ich bei einer deutschen Tagesmutter war und dann noch im deutschen Kindergarten, war Deutsch eigentlich meine erste Sprache.
Und wir hören es auch, du sprichst ja ein akzentfreies Deutsch.
Ja, danke vielmals. Aber es gibt viele, viele Kroaten, die in einer, sagen wir mal, ähnlichen Situation waren, aber die haben das Deutsch nicht erhalten. Das Glück war, dass als wir nach Kroatien zogen, und wir sind ja hier ganz im Norden, in der Nähe von der ungarischen und slowenischen Grenze, Österreich ist 100 Kilometer von hier, wir konnten österreichisches Fernsehen empfangen.
Mhm.
Und da kamen alle Kindersendungen und alles Mögliche. Wir haben nur österreichisches Fernsehen angeschaut. Und das ist einer von den Faktoren, wieso ich der deutschen Sprache so verbunden blieb.
Ist das auch eine Mentalität, die du nach wie vor in dir spürst,
dieses auf jeden
Deutsche?
Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Hier in Kroatien und in ehemaligen Jugoslawien war es halt, es gab viel Unordnung. Es gab viele Sachen, auch in der Schule, auch in der im alltäglichen Leben und so, wo ich dann durch die geprägte Ordnung, die Ordnung, die ich aus Deutschland her kannte, die fehlte mir.
Mhm.
Und das ist eigenartig, weil das Kind merkt sich solche Sachen.
Ne? Ja, man saugt es irgendwie doch auf, ob eine Struktur da ist oder nicht.
Genau, man saugt es doch auf. Und dann durch die ganze Schulzeit habe ich immer mich danach gesehnt, irgendwie Ferien in Deutschland zu verbringen. Und das haben wir dann auch ab und zu gemacht, dass ich zu meinen Freunden dann den Sommer über mal in Siegen war für 4 Wochen und so. Aber als ich dann mit dem Singen anfing und als ich dann hier in der Musikschule in Varaždin vorgesungen habe und meine erste Gesangslehrerin mir sagte, ach, du bleibst jetzt nur ein Jahr bei mir und dann schicke ich dich auf die Uni nach Wien, da ist mir ein Licht aufgegangen. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich doch nur in Wien studieren könnte, das ist doch deutschsprachiger Raum, da komme ich dann wieder quasi zurück.
Ja? Da war der Wunsch wieder.
Da war der Wunsch wieder wach geworden und so war es dann auch
letztendlich. Wie bist du letztendlich zur Musik gekommen? Du hast erzählt, in Varaždin fing es an mit dem Unterricht, aber war davor schon Musik bei euch zu Hause ein Thema?
Wie schon gesagt, meine Eltern kommen aus ganz, ganz ärmlichen Umständen und da war Musik nicht so das große Thema. Auch die musikalische Ausbildung war auf Grundschulniveau geblieben. Theater gab es hier in der Nähe keine mit Opern, wo Opern aufgeführt wurden. Da müsste man schon nach Zagreb fahren.
In Varaždin zu der Zeit
war nichts? Zu der Zeit war nichts, nein. War nur ein Schauspieltheater. Ab und zu gab es Konzerte und so. Aber das war nichts, wo meine Eltern Interesse hätten. Mhm. Aber andererseits, meine Mutter hatte eine sehr, sehr schöne Gesangsstimme. Und meine Mutter hat immer das Radio laufen gehabt in der Küche und sie hat immer mitgesungen, Poplieder und so weiter und Folklorlieder auch, die sind hier sehr schön in dieser Gegend, auch mediterran geprägt, ähnlich so wie in Italien und so, sehr melodisch. Und das blieb mir als Kind immer hängen. Und ich habe auch gerne mit meiner Mutter mitgesungen und mein Vater, der hatte zwar nicht so eine schöne Stimme, aber er hatte ein gutes Ohr und hat dann auch mitgesungen und so. Und es gab damals noch die Leute, die Gesellschaft, in der sich meine Eltern befanden, das waren so Feiern, wo man dann auch oft chormäßig gesungen hat. Ja, nach ein, zwei Gläsern Wein hat dann jemand ein Lied angefangen und dann hat der zweite da mitgemacht und dann haben alle mitgemacht am Ende. Und das waren immer, da gab es keinen, der nicht singen konnte.
Ja. Also unbewusst hat jeder doch irgendwie Musik gemacht.
Genau. Und meine Eltern, die haben natürlich das musikalische Talent bei mir ziemlich früh bemerkt. Und die fragten mich dann, als ich mit der Grundschule anfing, ob ich denn nicht ein Instrument spielen würde. Und ich sagte sofort, ja, ich würde liebend gern Klavier spielen. Und meine Eltern sagten, ja, Klavier ist uns jetzt zu teuer. Und man hat uns gesagt, wenn ja, das Kind, das kann dann irgendwie nach 10 Monaten oder so sagen, ja, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir das Geld weggeschmissen und so.
Womöglich noch ein Klavier gekauft.
Genau, und, ja. Genau. Und dann, ja, am besten du spielst Akkordeon. Das ist ja fast das Gleiche.
Ne? Hat auch Tasten, ja.
Schifferklavier. Hat auch die gleichen Tasten, ja, und so. Und genau. Ja, und ein Nach- und ja, im Nachhinein verstehe ich die ganze Geschichte, weil ein Nachbar hatte ein Akkordeon, das er verkaufen wollte.
Ja,
ja, und dann bekam ich ein Akkordeon. Und ich konnte wirklich nichts damit anfangen. Ich ging die ersten 2 Monate in die Musikschule und ich kam nur zu den Übungen, wo man das Akkordeon auf und zu macht. Und das hat nur geraschelt und gepustet.
Ja.
Und das war dann...
Der gewünschte Effekt blieb aus.
Ja. Der gewünschte Effekt blieb aus. Ich habe dann nicht mehr geübt und dann ging ich nicht mehr in die Musikschule. Und meine Eltern sagen, siehste, haben wir doch recht gehabt.
Du bist kein Musiker.
Genau, du bist kein Musiker. Hätten wir ein Klavier gekauft, da hätten wir jetzt... Gut, dass wir nur das Akkordeon gekauft haben. Also aus der Musik wird dann nichts. Und so ging es dann bis zur 8. Klasse. Mhm. In der 8. Klasse, da fing ich dann an, ein bisschen das Nationalinstrument zu spielen. Das ist so diese Tamburica in Kroatien. Das ist ähnlich wie eine Mandoline. Aber da ich groß gewachsen war, hat man mir im Tamburica-Orchester sofort Kontrabass gegeben, weil das war, man hat das so ausgewählt nach dem Aussehen, ne? Mehr die Instrumente. Ne? Das hat dann ein bisschen so das Interesse an Musik wieder
aufgewärmt
sozusagen. Aber da meine Eltern sehr viele Schallplatten hatten, also von Dean Martin, von Frank Sinatra, von was weiß ich, Elvis Presley und so weiter. Und wir hatten einen sehr guten Plattenspieler und ich habe das immer mir angehört und so. Und ab der 8. Klasse, da habe ich dann gemerkt, dass ich bei den Mädels punkten konnte, mit diesen Songs.
Ja.
Weil ich konnte ganz gut meine Stimme verstellen, ich konnte ganz gut den Elvis nachmachen und so. Und das war denen total spitze und so.
Du hast halt Imitationen gemacht.
Ich habe Imitationen gemacht und ich wurde dann natürlich von meinen anderen Kollegen verpönt, weil die waren nur auf Fußball und Handball irgendwie versessen. Und ich hatte mehr irgendwie diesen Drang zu singen und so. Das war dann der Anfang. Dann kam ich ins Gymnasium nach Varaždin. Hauptfach hatten wir Chemie und wir waren 30 in der Klasse, nur 3 Jungs und es waren 27 Mädels.
Und du kannst dir vorstellen,
in dem Alter dann so zwischen 14 und 18 mit so vielen Mädels umzingelt zu sein, ich habe nur gesungen.
Ja.
Ich habe nur gesungen, bis irgendwann im Jahr vor dem Abitur hat dann eine Professorin, die hat uns irgendwie, Kunstgeschichte hatten wir bei ihr, und sie hat gesagt, sie würde die Gesangslehrerin an der hiesigen Musikschule kennen und ich hätte doch eine sehr interessante Stimme, wie sie meinte, aber sie würde mich ihr vorstellen und ja, schauen wir mal.
Und das war die Daria Hreljanović.
Genau, ja. Das war die Daria Hreljanović in Varaždin. Sie war selber eine fantastische Sängerin und sie hat mich dann am Klavier rauf und runter geführt mit Skalen und hat mich angehört. Ich war damals 17 und sie hat mir gesagt, du kommst, also in deinem Abiturjahr nehme ich dich auf in meine Klasse, du lernst ein Jahr Gesang bei mir. Wir hatten einen Professor, der frisch vom Studium aus der Ukraine kam, der hat dort Komposition studiert und der war wirklich toll in Musiktheorie und diesen theoretischen Fächern und ist heute einer von unseren größten und produktivsten Kompositoren, Davor Bobic.
den ich neulich auch kennengelernt habe.
Genau. Ach, lustig. Genau.
Lustig.
Er war mein Solfeggio- und Musiktheorie-Lehrer.
Toll, ja.
Und der hat mich dann in die Mangel genommen, weil Daria meinte, so, du bist ein Jahr bei mir und dann schicke ich dich an die Uni nach Wien zur Aufnahmeprüfung.
Aber auch nicht selbstverständlich. Das heißt, ihr war damals schon klar, du bist so weit, dass du dann schon ins Studium kannst, nach nur einem Jahr.
Ja, weil das kann man auch sehen am Repertoire, das sie mir gab als Gesangslehrerin. Sie meinte, ja, dir muss das alles Spaß machen und so. Ich will dir jetzt keine großen Reden halten von Gesangstechnik und so. Das wirst du schon an der Uni lernen. Aber zuerst kam Caro Mio Ben.
Mhm.
Und das zweite war schon Kegeli da Manina aus La Bohème, aus Puccini. Das dritte war dann schon aus Tosca und so weiter. Es hätte sich wahnsinnig hochgeschraubt, wenn dann wir doch nicht...
Wäre wenig gekommen.
Genau, wäre wenig gekommen.
Aber Wahnsinn, also sie hat, ich meine, ich kenne sie, sie ist eine wirklich tolle Pädagogin, sie wird das nicht aus Unwissen gemacht haben, sie hat anscheinend wirklich schon sofort erkannt, das ist hier was Besonderes, ja? Hast du das auch so gesehen?
Ich wusste das natürlich nicht, weil ich hatte einen irrsinnigen Umfang schon damals. Ich hatte fast 4 Oktaven.
Wahnsinn.
Und ich konnte mit der Stimme alles machen. Ich konnte jeden nachmachen. Ich habe mir dann natürlich, damals zu der Zeit waren die 3 Tenöre sehr modern. Ich habe 1990, als das erste Konzert rauskam, war ich schon damals fasziniert, obwohl ich damals noch nichts am Hut hatte mit der Oper. Aber 94 war das zweite Konzert von den 3 Tenören und das kam dann immer im Fernsehen und auch Pavarottis Konzert im Central Park in New York. Das hat mich total umgehauen. Auch auf einer
emotionalen Ebene.
Emotionalen Ebene, genau. Und ich habe dann einfach das gemacht, was ich bis dahin gemacht habe. Ich habe versucht, ihn zu imitieren.
Ja. Und ich nehme an, da war auch bei dir immer klar, das ist der Tenor, das ist kein Bariton oder...
Genau.
Das war sofort. Nee,
das war sofort Tenor und das war niemals ein Zweifel, weil die Stimme war sehr, sehr hoch. Und dann haben wir ein Repertoire vorbereitet für die Aufnahmeprüfung.
Und da war es auch so, nach einem Jahr gingst du nach Wien.
Genau.
Es hat geklappt.
Genau, und von 200 oder so viel Applikanten, dann wurden wir 17 aufgenommen.
Und dann ging es nach Wien.
Genau.
Wie war die Zeit für dich?
Das war eine sehr interessante Zeit, weil es war noch Krieg in Kroatien. Meine Mutter, das war 94. Der Krieg war 95 zu Ende. Meine Mutter hatte monatlich damals 100 Deutschmark verdient. Muss man sich mal vorstellen. Mein Vater hatte unlängst eine Rücken-OP gehabt, wo man nicht wusste, ob er jetzt weiter arbeiten konnte und so. Ich habe ein kleines Stipendium bekommen von Varaždin, das doppelt so hoch war wie der Monatslohn von meiner Mutter.
Aber dann trotzdem noch wenig natürlich gemessen.
Natürlich, weil das Gute war, dass Studenten aus den ehemaligen habsburgischen Staaten, die brauchten keine
Visum.
Nein, wir mussten nichts bezahlen für das Studium.
Ach so, ist ja lustig.
Das ist lustig.
Da galt noch die
Kamen. Genau, da galten noch die Regeln. Sie mussten nur irgendwie, 7 Mark bezahlen für die Inskription am Anfang vom Semester und das war's. Ne?
Das ist doch mal Völkerverständigung.
Genau. Aber das Leben in Wien natürlich war teuer und dort eine Wohnung zu haben und so für unsere Verhältnisse war das sehr kompliziert. Aber dann wiederum richtig zu studieren und zum ersten Mal auch Musikgeschichtliches zu erfahren. Und am meisten habe ich natürlich die Oper bewundert.
Du bist doch fleißig in die Oper gegangen,
natürlich,
ja?
Natürlich, weil die Staatsoper in Wien, die war bekannt für die Stehplätze.
Ja.
Man konnte einen Domingo oder Gruberova für 2 Mark anschauen.
Das ist schon irre.
Das 15 Schilling waren die Stehplätze. Man musste zwar 3-4 Stunden davor kommen, wenn Domingo sang, auch vielleicht 2-3 Tage.
Kampieren,
genau. Aber man konnte alle diese Sänger vom Stehplatz anhören.
Und das hast du alles mitgenommen?
Ja, ja, ja.
Und ich meine, es verwundert auch nicht, das war dann dein erstes Haus, richtig? Oder?
Ganz genau.
Du hast dann dort angefangen in der Spielzeit 99, 2000.
So ist es.
Wie kam das zustande?
Also ich hatte einen ganz lieben Kollegen. Wir hören uns leider sehr selten, aber er ist jetzt auch sehr gut im Geschäft als Leadsänger, Florian Bösch.
Ah ja.
Wir haben damals zusammen bei Robert Holl Lied studiert. Also ich hatte damals schon mit Lied angefangen in der Liedklasse. Und 99 war das Jahr, wo meine Stimme aufging. Also ich habe 94 angefangen. Bis 97, 98 habe ich das überhaupt nicht begriffen mit der Atmung und so. Ich habe zwar schön gesungen, aber das war eine Stimme fürs Wohnzimmer.
Okay, es war nicht bühnenreif.
Es war nicht bühnenreif. Und meine erste Professorin, die ich dort hatte, die hatte nicht viel Ahnung sie war selber vielleicht eine gute Sängerin gewesen, aber sie hatte nicht viel Ahnung für, wie man es weitergibt. Vor allem für Tenöre war das ein bisschen dann für sie zu viel. Und dann kam ich, dann habe ich die Klasse gewechselt und kam zu der Lehrerin Helene Caruso, ein sehr...
Klingt toll,
ne? Sie hatte sehr viel Erfahrung mit Tenor. Und sie hat sofort das Problem detektiert, dass ich zu wenig meine Stütze benutze und...
Also das war das Problem.
Genau, und sie hatte so ein feuriges mediterranes Temperament gehabt, weil sie selber Griechin war. Mhm. Und dann habe ich bei ihr... Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gesungen habe, aber das war ihr alles zu leise und so. Und dann das war so eine kleine Frau, die hat mich dann in den Magen geboxt, bis dann die Stimme rauskam, wo dann die Wände wackeln.
Ja.
Und dann sagt er, siehst du, das ist jetzt deine Stimme. Und ich sagte, gut, aber so kann ich nicht singen. Wieso nicht? Singen. Und ich habe probiert so zu singen, aber ich musste sofort husten, weil der Hustenreiz war da. Die Stimmbänder waren es natürlich nicht gewohnt, dass sie so arbeiteten.
Ja.
Aber dann haben wir mühselig ein halber Ton pro Woche kam dazu.
Okay.
Und das dauerte dann natürlich ein paar Monate, bis der ganze Stimmumfang da war.
Aber sie hat das geschafft.
Sie hat das geschafft. Und sofort danach habe ich mich bei einem Wettbewerb angemeldet in Deutschlandsberg.
Den du auch
gewonnen hast. Den ich dann in meiner Kategorie gewonnen habe. Und da haben mich dann zum ersten Mal ziemlich viele Leute gehört. Theaterintendanten, da waren Dirigenten. Da hat mich auch unter anderem Günther Neuhold gehört.
Mhm.
Er war damals Chefdirigent GMD in Bremen, am Bremer Theater. Aber er war nicht da als Juror oder so. Er hat damals nur aus dem Publikum zugehört.
Ja. Ne?
Auf ihn komme ich noch später mal zurück.
Weil Bremen ja dann noch eine wichtige Station wurde.
Ganz genau. Im April war dieser Wettbewerb zu Ende. Und dann ging also das Semesterjahr ging so langsam dem Ende zu. Und im Juni... Ich war gerade beim Frühstück, ruft mich Florian Bösch an und sagt zu mir, du, was hast du heute vor? Dann sage ich, ja, nix. Zieh dich an, nimm dir ein paar Noten und komm in die Staatsoper, du hast ein Vorsingen. Wie jetzt Vorsingen? Ja, meine Schwester arbeitet im Herbert von Karajan Zentrum, weil es gab eine Herbert von Karajan Stiftung.
Ja.
Die gegenüber vom Opernhaus also ihren Sitz hatte. Und die Stiftung war gegründet, um jungen Sängern, jungen Musikern zu helfen. Und die Herbert von Karajan Stiftung war einer der Sponsoren von der Staatsoper. Weil die haben natürlich Vorsängen gemacht für junge Sänger. Und die Sänger durften dann an der Staatsoper singen. Und wenn sie dann der Staatsoper gefielen, wurde das Engagement verlängert.
Ja.
Und diese 3-4 Monate, die ich das Stipendium hatte, das Herbert von Karajan Stipendium, musste mich natürlich nicht die Staatsoper bezahlen, sondern ich wurde von Herbert von Karajan Zentrum bezahlt. Und ich kam zum Vorsingen in die Staatsoper, ich habe 2 Arien gesungen, alle waren begeistert, gut, ein junger Sänger, sie bekommen kleine Partien, sie können sich dann hier weiterentwickeln und dann schauen wir mal. Erst für 3 Monate und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach 3 Monaten wurde ich dann für das ganze Jahr verlängert und ich hatte dann sehr, sehr viel zu tun eigentlich.
Ja, also da findet sich so ziemlich alles, was ein junger Tenor zu singen hat. Normanno, Lucia, Haushofmeister, Rosenkavalier, ein Jude in Salome, Spoletta.
Mehrere Juden in Salome sogar.
Ja, es wird immer reingeworfen dann wahrscheinlich, so von Vorstellung zu Vorstellung. Wie war die Zeit für dich am Haus? Hast du das?
Das war sehr spannend.
Es ist ein extremes Repertoire-Theater, also so auch, was man so hört. Es gibt kaum ein vergleichbares Haus, wo man viel covern muss. Und wie hast du das erlebt?
Lustig war, im Juni bekam ich das Engagement an der Staatsoper. Aber ich habe 1 Monat davor dem legendären Chorleiter aus Bayreuth vorgesungen, den Norbert Ballatsch, der irgendwie von 69 bis 99 Chorleiter in Bayreuth war. Mhm. Und der hat mich engagiert für die Festspiele 99 in Bayreuth im Chor.
Ja.
Also ging ich nach dem ich hatte schon den Vertrag als Solist in der Tasche. Aber ich ging für den ganzen Sommer nach Bayreuth, um dort im Chor zu singen. Was für mich sehr, sehr spannend war, weil es war eine Neuproduktion Lohengrin mit Anthony Papano und mit großen Sängern. Ich war in Meistersinger drin, ich war in Parsifal, ich war im Holländer drin. Und das waren alles hochkarätige Besetzungen, wie man es natürlich aus Bayreuth kennt. Und dann fing meine Spielzeit in Wien sofort an. Folgend an diesen Festspielsommer. Ja. Ne? Und da war die erste Partie der Normanno. Mir war das fabelhaft, wie so ein Opernbetrieb funktioniert. Man kann natürlich auf der Uni lernen und alles, aber wenn man in einen Opernbetrieb reingeschmissen wird, das ist dann schon, das hat seine eigenen Gesetze.
Absolut, ja? Das ist was ganz anderes als die Hochschule. Ich finde auch, die Hochschule kann dich darauf nicht vorbereiten.
Nein.
Das musst du auf der Bühne testen und du musst auch auf die Schnauze fliegen einmal
auf
vielleicht.
Jeden Fall.
Auch mal negative Erfahrungen machen. Ja. Aber wie war das für dich? Also warst du schon bereit für diesen extremen Betrieb Oper?
Ich wusste es damals nicht. Das ist so, wie wir haben hier in Kroatien einen Witz, wo ein Mann mit seinem kleinen 6-jährigen Sohn spazieren geht und der hat einen Zementsack auf dem Rücken von 50 Kilo. Und die treffen einen Freund und der Freund sagt: Du, aber was machst du mit deinem Sohn? Der hat einen Zementsack von 50 Kilo auf dem Rücken. Und der Mann, der sagt: Ja, ein Kind weiß nicht, was 50 Kilo sind.
Aber ein schönes Bild, ja.
Genau, das geht so in diese Richtung. Ne? Aber gut war, dass die Stimme war natürlich noch nicht ausgereift.
Ja.
Aber man konnte mit kleinen Partien, wo man etwas zu singen hatte und auf der Bühne präsent sein, das war schon sehr ausschlaggebend, auch für Lampenfieber, weil ich hatte fast 100 Abende in einer Spielzeit mit 20 oder 25 Partien.
Da lernst du deinen Beruf kennen.
Genau, ich hatte immer in der Früh musikalische Proben für eine neue Partie. Am Abend habe ich schon gesungen und das war schon toll. Und mit diesen Pianisten dort zu arbeiten, in Wien war das wirklich speziell.
Da wirst du wahrscheinlich verwöhnt oder bist wahrscheinlich schon verdorben fürs ganze Leben.
Ja, die hatten für jedes Repertoire einen eigenen Spezialisten am Haus. Das war fantastisch.
Also es war eine gute Schule.
Ja.
Und du bist dankbar für diese Zeit.
Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ich hatte natürlich gehofft, dass dann bessere Partien kämen würden. Aber natürlich im Haus, wenn man anfängt, Wiener Staatsoper ist ein Haus, wo Gäste die Hauptpartien singen.
Ja.
Und mir war sehr schnell bewusst, dass wenn ich Hauptpartien in Wien singen möchte, muss ich erstmal von Wien weg.
Ja. Na? Das heißt, du hast gar nicht erst geschaut, gibt es da eine Option zu bleiben? Du wolltest
drauf. Ich hatte durch diesen Wettbewerb hatte ich Angebote in Italien bekommen, um in Bologna Traviata zu machen, eine Neuproduktion. Und das hätte sein sollen, die Spielzeit danach, nach Wien. Und der damalige Direktor in Wien, der kam und sagte, ja, du machst dein, du, wir verlängern den Vertrag hier, du bist gut für so kleine Partien und so. Und dann sagte ich ihm, ja, aber ich habe in Italien schon ein Angebot bekommen für Traviata, für den Alfredo. Oh, das ist zu früh für dich. Das macht dich nur kaputt. Die Italiener, du kannst nicht den Italienern trauen. Du bleibst hier und ich gebe dir, du bist Cover für Nemorino und du kannst in Nemorino studieren. Da dachte ich, gut, super. Dann habe ich unseren Solistenvorstand getroffen im Flur und der meinte, ah, wie war es beim Direktor? Und dann sage ich, ja, so, so und so. Ich habe Nemorino für nächste Zeit Studienpartie und Cover bekommen, aber wir haben keinen Liebestank nächstes Jahr im Repertoire.
Ah.
Und ja, da wurde mir bewusst, dass man in dieser Welt auch ziemlich manipuliert wird und so. Und ich hatte keine Lust, am Haus zu bleiben.
Ja, verstehe ich.
Weil ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht weiterentwickeln konnte. Und just in diesem Moment, vielleicht ein, zwei Tage danach, weil ich wollte überlegen, was für Optionen ich noch habe, ob ich jetzt weiter studiere noch oder in Wien bleibe, weil das Geld war doch dann gut, ne? Für jemanden, der aus ärmlichen Verhältnissen kam, war das eine Sache, die man abwiegen musste. Und nach ein paar Tagen hat Günther Neuhold angerufen.
Bremen klopfte wieder an.
Genau. Grüß Gott. Hier spricht Günther Neuhold. Ich habe Sie beim Wettbewerb in Deutschlandsberg gehört. Würden Sie denn nach Bremen kommen, um hier vorzusingen? Wir brauchen einen lyrischen Tenor am Haus. Dann habe ich gefragt, ja, das ist alles schön und gut, für welche Partien? Ja, wir würden mit Ihnen Don Giovanni machen, wir würden, nächste Spielzeit würde Tamino kommen, Sie können hier auch Rodolfo machen, Sie können hier Così fan tutte, also alles Partien, die ich mir gewünscht habe. Ich setzte mich in den Zug, fuhr nach Bremen, habe den Vertrag dort bekommen und dann habe ich den Vertrag in Wien gekündigt, wo ich dann vom Direktor rausgeschmissen wurde und gesagt, Sie machen nie Karriere, so geht das nicht, was denken Sie, wenn Sie in Bremen ein Engagement bekommen haben, dass das die ganze Welt ist.
Also er war dann schon beleidigt.
Ja, er war dann sehr, sehr böse mit mir und so. Und ich habe mir das aber nicht gefallen lassen und bin dann rüber in das Herbert von Karajan Zentrum gegangen, weil ich war ja dessen Stipendiat letzten Endes. Und habe den Herrn Uli Merkel, den habe ich natürlich sehr viel zu bedanken. Er war einer von den Assistenten von Herbert von Karajan, der die ganzen Sachen für ihn gesteuert hat, so ein bisschen und so. Und ich habe ihm das unangenehme Gespräch geschildert mit dem Direktor in Wien. Und der hat mich dann an die Hand genommen, da sind wir dann wieder ins Büro rüber und der hat dann gesagt, so kannst du dich nicht mit ihm unterhalten, so kannst du dich mit keinem Sänger unterhalten, wir leben von Sängern und so weiter und hat ihn dann ein bisschen zurechtgeschoben.
Schöne Geste.
Das war, da habe ich mich dann, das war für mein Selbstwertgefühl, war das sehr, sehr, sehr wichtig.
Absolut, gerade als junger Sänger.
Genau, ich war damals 22, 23, das ist...
Eigentlich unverantwortlich, ja, genau. Dass man solche Gespräche führt.
Genau.
Und ein bisschen auch so desillusioniert. Ne?
Genau.
Ja, schön. Und dann ging es nach Bremen.
Und dann ging es nach Bremen und da folgten dann zwei sehr produktive und sehr schöne Jahre für mich.
Ja, du hast gesagt, Rodolfo kam
zuerst
dort.
Kam Orpheus in der Unterwelt.
Als Orpheus.
Genau.
Ja,
genau.
Das heißt, auch die leichte Muse hast
genau, auch die leichte Muse
mitgenommen.
Das war die erste Wiederaufnahme in der Spielzeit 2000, 2001. Danach kam dann Traviata mit zwei Wochen Probezeit, den Alfredo. Damals war es nicht schwer, wenn ich jetzt daran denke, sträuben sich die Haare.
Weil ja, unter 30 geht irgendwie vieles noch. Ne?
Genau, genau. Aber würde ich nicht unbedingt jeden Sänger empfehlen. Ich hatte danach immer mit diesem Alfredo Probleme, weil man eignet sich die falsche Sachen an.
Die Muskeln erinnern sich leider.
Genau,
ne?
Genau. Und man kompensiert als junger Sänger halt viel, wenn man es nicht hundertprozentig weiß, wie es geht. Und vor allem bei Verdi und Wagner muss man schon ein gesetztes Handwerk
Das ist so.
Ne?
Aber eben auch der Mozart fand da schon statt.
So ist es.
Der dann lange Zeit eigentlich dein Aushängeschild wurde und eben bis heute auch Gott sei Dank noch stattfindet. Don Ottavio, Ferrando, Tamino. Was bedeutet dir Mozart? Ist das eine Musik, die dir liegt? Oder war es dir trotzdem irgendwie immer nur so eine Light-Version dann und Alfredo und Rodolfo standen mehr so am Horizont?
Am Anfang von meinem Studium, da dachte ich, Mozart ist mir irgendwie zu typisch, zu leicht, zu vorhersehbar, weil ich verstand nicht, was die Musik bedeutete. Mhm. Man ist als Teenager und als Jungzwanziger ist man sehr romantisch veranlagt und nur die romantische Musik löst Emotionen in jemandem aus. Mhm. Und da passte mir Mozart vielleicht nicht so in meinen privaten Kram rein.
So intellektuell vielleicht noch?
Ja,
oder?
Ich konnte damit nicht viel anfangen. Aber als ich dann in Bremen mit die erste Neuproduktion, die ich dort gemacht habe, war Così fan tutte. Mhm. Und Ferrando ist ja eine Mordspartie.
Ja.
Das ist, glaube ich, jeder, da seufzt, glaube ich, jeder Tenor, der mal Ferrando gesungen hat.
Un'aura amorosa.
Un'aura amorosa, irgendwie nach diesem
Terzett,
wo man da rumspringt und wo man rumlacht und so. Und dann auf einmal muss man diese Ruhe in sich finden. Das ist schon eine Schule für sich.
Aber trotzdem wurde dann Mozart
genau
langsam und da deine bin
ich
Domäne. Dann
durch diese intensiven Proben, ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Wochen Probezeit, wo man dann jeden Tag mit der Materie beschäftigt ist, wo man jeden Tag Rezitative durchmacht, wo man richtig in die Materie reinkommt, da habe ich dann meinen Geschmack für Mozart gefunden. Aber wirklich.
Ja.
Und der hält bis heute an. Mozart ist einer von meinen Top 3 Komponisten, wenn ich es so sagen darf, wo ich denke, dass die Musik und der Komponist
Hand in Hand gehen.
Das ist eine Dimension, die direkt mit dem Himmel verbunden ist für mich. Man kann jetzt, man kann religiös sein oder auch nicht, aber wenn man an eine höhere Kraft glaubt, dann passt da Mozart sehr gut in diese Idee rein.
Musik hat was Religiöses.
Es muss
keine sakrale Musik sein, aber Musik hat, finde ich, auch eine Verbindung. Da geschehen Momente, die kann man einfach nicht erklären. Soll man es Religion nennen oder Spiritualität? Aber da geschehen einfach Sachen mit dem Menschen, auch was sich da öffnet, was man da sieht, eine andere Dimension, die man nicht erklären kann. Also das ist
auf jeden Fall
total nachvollziehbar.
Nur die Tatsache, dass man ins Theater kommt, dass man sich hinsetzt, dass man die Zeit vergisst.
Ja.
Das ist schon eine so wertvolle Sache.
Richtig.
Und wir haben es ja auch jetzt gesehen in diesen schweren Zeiten, Corona-Zeiten. Es bedeutet den Menschen eigentlich sehr, sehr viel.
Na klar.
Und wenn man sagt, man kann ohne das Theater, ohne die Musik, ohne den Konzertsaal, man kann leben.
Ja.
Das ist nicht überlebenswichtig. Also für das Überleben ist es nicht.
Du kannst atmen und
genau, und essen und trinken und das ist alles okay.
Mhm.
Aber wenn die Nahrung für die Seele fehlt, dann geht ein Mensch langsam zu
Grund. Ich denke auch, das ist ein langsames Absterben.
Ja.
Das denke ich auch, das ist so
gefährlich.
Man merkt erstmal nicht vielleicht den Unterschied.
Und wenn man es merkt, dann ist es vielleicht schon zu spät.
Und dann ist es vergessen und dann ist es, ich denke auch, also das ist, Ich hoffe, dass auch gerade da die Politik noch schnell die Kurve kriegt, weltweit.
Und diesen, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Ja, ich glaube auch. Die Opa hat Schlimmeres schon überstanden als so eine Pandemie, glaube ich.
Natürlich. Ja.
Aber gehen wir zurück zu Mozart. Der Tamino war dann eigentlich deine Haus- und Hofpartie, hat dir viele wichtige Türen geöffnet.
Auf jeden Fall, ja.
Was waren da so schöne Erinnerungen an die Anfangszeit als Gast?
Auch zuerst Tamino natürlich in Bremen, in einer Neuproduktion. Und danach natürlich kam zuerst ein Gastspiel in Berlin an der Staatsoper. Das war mein erster Tamino außerhalb. Und genau, dann kam auch in Hamburg Tamino. Sehr schnell kam dann auch Zürich dazu, Dresden.
Toll. Also direkt erste Häuser.
Genau, ja. Genau.
Wie war das für dich, plötzlich so gefragt zu sein, unterwegs zu sein?
Das war eigentlich ziemlich lustig, weil die Bremer wollten natürlich auch, dass ich den Vertrag verlängere nach den 2 Jahren. Aber komischerweise wartete noch der Militärdienst auf mich in Kroatien.
Ach Gott.
Genau, ich musste dann den Vertrag zu Ende führen.
Ja.
Und mit 26 musste ich dann nach Kroatien zurück und meinen Militärdienst machen.
Da führte kein Weg dran vorbei. Oder wolltest du es auch?
Sagen wir mal so. Ich hätte Beziehungen spielen lassen können, aber ich bin nicht so ein Typ.
Okay.
Und da denke ich mir, ja, ich meine, 6 Monate dauerte damals der Militärdienst in Kroatien. Mache ich die 6 Monate und dann kann mir niemand mehr was sagen. Ja. Wir haben jetzt hier das oder das. Nee, dann weiß ich, ich habe das hinter mir und ich kann
mich Beitrag geleistet. Ja.
Ja. Ja. Aber lustigerweise war das so, dass im Theater in Split, die kriegen da eine neue Leitung, einen neuen Intendanten und die sind ganz gut befreundet gewesen mit unserem Dirigenten Vjekoslav Šutej, der ja auch sehr viel in Wien dirigiert hat.
Ein bekannter Name dort, ja.
War ein sehr bekannter Name. Und die wollten unbedingt eine Neuproduktion mit ihm machen. Und er rief mich an, einen Monat bevor ich zum Militärdienst musste, was ich denn im Oktober mache. Weil er würde gern eine Oper mit mir machen in
Split.
In Split. Weil mit Šutej habe ich mich natürlich kennengelernt in Wien. Er sprang ein in eine Lucia mit Gruberova. Ich habe den Dings
gesungen,
den Normanno. wo er irgendwie 2 Stunden davor informiert wurde und er sprang ein und hat das Stück 15 Jahre lang nicht dirigiert und das war ein Riesenerfolg. Und da haben wir uns natürlich kennengelernt. Und seitdem sind wir Freunde gewesen und er rief mich dann an nach dieser 2 Jahre Bremer Zeit, ob ich denn nicht in Split mit ihm was mache. Und ich sage, ja, liebend gern, aber ich bin im Militärdienst. Und der macht eine Pause. Ja, das machen wir dann schon. Du bist dann, du kommst dann nach Split im Militärdienst, machst dort deine Zeit und
gehst dann wieder zurück.
Und ja, und machst im Theater eine Neuproduktion. Ja, was könnten wir denn machen? Dann sage ich, ja, ich würde gern Liebestrank machen, Nemorino, das ist so eine tolle Partie. Ja, machen wir, super, gebongt. Geh nur in die Armee und wir sehen uns dann in Split. Und er hat dann irgendwie auch Beziehungen spielen lassen und so. Und ich habe dann wirklich meinen Militärdienst in Split gemacht, konnte den Tag über im Theater proben,
wirklich?
Blieb in Gesangsform und habe mein Debüt als Nemorino am Theater gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Aber was lustig war, am Ende von der Bremer Zeit ging ich vorsingen. Ich ging vorsingen nach Stuttgart, ich ging vorsingen nach Düsseldorf, nach München. Und überall haben die gesagt, ja, für nächste Spielzeit, wie sieht's auch dann? Ja, ich habe Militärdienst. Ja, das war so der
Killer
von so manchen Engagements. Aber das war kein Problem für Zubin Mehta und Sir Jonas in München. Ja. Genau. Da habe ich das auch gesagt. Und der Zubin meinte, ja, das interessiert mich jetzt alles überhaupt nicht. Sagen Sie mir, können Sie im Oktober bei uns den Don Ottavio singen? Dann habe ich gesagt, ja. Obwohl ich wusste, dass ich im Militärdienst bin. Mhm. Gut, haben Sie auch Dalla Sua Pace gesungen und Il Mio Tesoro oder nur die eine? Nein, beides. Gut, dann haben Sie das Engagement.
So schnell.
Genau. Und dann habe ich in Split damals die Premiere von Liebestrank gesungen. Und ich musste dann 10 Tage aus der Armee raus, um mein Debüt an der Bayerischen Staatsoper zu machen und musste dadurch abhauen, weil Schutey meinte damals, ja, geh nur, ich regle das mit der Verteidigungsministerin. Aber er hat es vergessen.
Oh Gott.
Und ich war dann eine Woche lang als Deserteur in
Fahnenflüchtling.
Genau.
Gab's Ärger?
Danach nicht. Ich musste dann mit dem Militärorchester musste ich zwei Weihnachtskonzerte als.
Ja, das hast du verschmerzt.
Ja, das habe ich dann verschmerzt, genau.
Und so kamst du dann nach München.
Dann kam ich dann nach München, hatte mein Debüt als Don Ottavio mit Bo Skofus, mit Franz Havlata, mit Hasmik Papian, mit Emily McGee als Donna Elvira und Ivor Bolton hat damals
regiert.
Und während einer Probe von Don Giovanni kam Maestro Mehta rein und sagte, du, komm mal her, hast du den Rodolfo drauf? Dann sage ich, ja, sing mir mal die Arie. Und dann so ans Klavier sofort und im Proberaum. Ich fange an zu singen. Ich habe die Arie zu Ende gehört. Gut, was machst du im Dezember? Ja, ich bin noch immer bei Militär. Das interessiert mich nicht. Kannst du hier 4 Bohème-Vorstellungen singen? Dann sage ich, ja, gut, dann kriegst du Weihnachtsbohème in München.
Einspringenderweise dann.
Genau, jemand hat wahrscheinlich abgesagt oder so. Und das war im Oktober und für Dezember wurde ich dann eingeplant für Bohem.
Und das hast du gemacht?
Und das habe ich dann gemacht, genau.
auch eigentlich atemberaubend, in dem Alter plötzlich mit diesen Menschen zu tun zu haben, mit diesen Rollen, mit diesen Kollegen. Hat dich das nicht ein bisschen auch überfordert oder war es noch der Schutz der Naivität?
Man ist durch seine Naivität,
wir müssen es dazu sagen, wir haben hier einen herrlichen kroatischen Weißwein,
genau.
Der lockert die Zunge leider nicht so, wie wir dachten.
Ja, die Naivität, die schützt einen natürlich, aber natürlich hätte ich jetzt solche Angebote und so, würde ich es 2 oder 3 Mal überlegen, ob ich es mache. Aber damals war ich noch naiv genug. Aber man muss dazu sagen, das ist auch ein doppelschneidiges Schwert. Mhm. Weil man ist sich seiner technischen Defekte oder Imperfektionen ist man sich noch nicht bewusst. Und dadurch, dass man eine gute Rückmeldung bekommt, denkt man sich, man hat keine Fehler.
Ja.
Man ist sehr gut, man wird hier und da engagiert, man kriegt Angebote und so.
Stimmt. Man zweifelt dann nicht mehr an sich.
Man zweifelt,
man denkt, das so, wie ich es mache, ist genau das, was man braucht.
Ja, weil wenn jemand eine schöne Stimme hat und wenn jemand alle Töne, die von ihm verlangt werden, singen kann und wenn man noch dazu ein bisschen musikalisch ist und so und vor allem Tenor, man kriegt sehr viele Angebote.
Ja.
Aber ob man jetzt technisch richtig gelernt hat und richtig singt, das ist eine andere Frage. Und das kommt dann zur Rechnung, ein paar Jahre später.
Hattest du das?
Das hatte ich leider.
Ja. Und ist es dir selber aufgefallen, wo du merktest, ich bin gerade in einer Sackgasse, oder haben dich dann auch andere darauf aufmerksam gemacht, dass du gerade in eine falsche Richtung abdriftest?
Vielleicht technisch nicht so, aber von der Erfahrung her. Man ist sehr leicht beeinflussbar von, ich hatte eine Spielzeit in Paris, an der Bastille, da hatte ich den Nemorino gesungen und in der gleichen Spielzeit kam dann Narabot, Salome und Sänger im Rosenkavalier. Und die Partie vom Sänger im Rosenkavalier ist ja eine sehr exponierte Partie.
Kurz, aber knackig.
Kurz, aber knackig, wie man so schön sagt. Und ich habe die Proben super hinter mir gebracht und die Premiere war toll. Und zwischen der Premiere und der zweiten Vorstellung war eine Woche. Und ich bin krank geworden in dieser Woche. Und ich fühlte mich nicht so gut. Und der Theaterarzt damals, der hat mir gesagt, ja, nee, das geht schon, singen Sie nur, Sie müssen ein bisschen Mut haben und das geht schon. Weil ich sehe nichts an der Stimme. Anstatt einem jungen Sänger zu raten, wenn du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst, bei so einer Partie, lass es bleiben.
Man kann einfach zu viel falsch machen.
Genau.
Ja.
Und man ist sich, diese Erfahrung hat mir gefehlt.
Ja. Ja.
Und er hat mir dann auch eine Spritze gegeben, wo ich nicht wusste, was das ist.
Mhm.
Das war wahrscheinlich Cortison.
Ja, okay.
Wo ich dann auch gedacht habe, im Nachhinein, das ist grobe Fahrlässigkeit.
Unverantwortlich.
Unverantwortlich. Ja. Und ich habe die zweite Vorstellung gesungen, wie, ich glaube, noch nie ein Tenor so gut gesungen hat.
Ja.
Weil das Cortison hat natürlich Wunder gewirkt.
Trügerische Sicherheit.
Aber das Problem war dann die dritte Vorstellung. Ein paar Tage danach, wo die Stimme, die war im Umfang von einer Oktave.
Panik, oder? Was macht
totale Panik. Ja. Ich konnte kein F mehr singen und die Partie fängt auf dem Fis an. Das ist unglaublich. Und ich ging dann wieder zu dem gleichen Arzt und der sagte dann nicht, ja, jetzt musst du absagen und das war's. Nee, du hast jetzt nur Angst und so, du musst da durch, jetzt musst du dir beweisen, was für ein Sänger du bist und solche Vorstellungen sagt man nicht.
Unfassbar.
Und ich bin dann vor 3.500 Leute raus, hochkarätige Besetzung, Elina Garancha als Schwane Williams, genau, Havlatava, Ox, ist mir bei der ersten Phase, ist mir die Stimme weggeknallt.
Ja.
Man hörte nur ein Raunen im Publikum.
Oh, hast du mitgekriegt auf der Bühne?
Ja. 3.500 Leute, wenn die raunen.
Wie fühlt man sich da?
Das war die längste Partie meines Lebens.
Ja,
obwohl es so eine kurze Partie ist, aber das sind so 1,5 Minuten, die dann überhaupt nicht vergehen. Man sieht so in den Augen von den Kollegen, die dann auf die Feldmarschallin ist, ja, da, die Bühne ist voll mit Leuten, mit Kollegen. Man sieht, sie wollen dir irgendwie helfen, aber geht nicht.
Ja. Jeder wartet, wann ist es vorbei, wann darf der Amekal abgehen.
Genau. Ich ging dann ab und der damalige Operndirektor Gérard Mottier, der kam zu mir in die Garderobe sofort. Was ist passiert? Mhm. Ich habe ihm das sie hätten absagen sollen. Ja, aber der Arzt meinte, ja, und der war überhaupt nicht glücklich über die Sache. Mhm. Es gab noch 4 weitere Vorstellungen, ich habe alle abgesagt, weil ich war psychisch so vernichtet durch diese Sache. Ich wollte mir das nicht mehr zumuten. Und dann langsam, man erholt sich natürlich, aber man geht dann anders durch Sängerleben. Man wird geprägt.
Das glaube ich. Das steckt dann in den Knochen. Ne?
Ja, ja.
Hast du nochmal so eine ähnliche Situation erlebt, wo du wie so ein Flashback hattest, oder stehst du Gott sei Dank seitdem darüber?
Ich stehe darüber, weil da kommen mir Worte von einem Kollegen aus Bremen, der dort lange, lange Zeit gesungen hat. Das ist der Kammersänger Carsten Küsters, der in seinem sängerischen Leben noch nie eine Vorstellung abgesagt hat, der nie krank war und der irgendwie 40 Jahre auf der Bühne stand. Und der meinte, und da habe ich mich daran erinnert, wenn was passiert auf der Bühne, es ist schon vorbei.
So, es ist so schon richtig, ja.
Genau,
ja.
Es ist schon vorbei. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann es nicht verbessern und so. Man kann sich nur konzentrieren, dass es von dem Zeitpunkt, von dem Augenblick an besser ist. Aber solche Sachen passieren.
Ja, ich habe auch, was das angeht, einen wunderbaren Satz gehört von der Angelika Kirchschlager, die eben auch meinte, sie hat in einer Partie immer so um hohe Töne gezittert und hat sich dann selber beruhigt mit dem Satz, selbst wenn dieser Ton jetzt schief geht, was bedeutet das für das Weltgeschehen?
So ist es.
Ja. So ist es. Aber ich meine, klar, es ist natürlich für einen selber, in dem Moment geht die Welt unter.
Natürlich.
Weil du stellst ja alles in Frage. Du weißt doch nicht, wie geht's weiter.
Natürlich.
Kommt die Stimme zurück oder?
Genau.
Aber
man weiß ja, dass man als hohe Stimme, man wird ja auch an den hohen Tönen ein bisschen so auch gemessen. Ne?
Und wir wissen alle, gerade im Zeitalter der Medien, was heute passiert, alle wissen es dann doch irgendwie und hing dir das nach oder?
Eigentlich nicht.
Gott sei Dank.
Ich glaube, 2006 und so war es noch mit den Facebook und YouTube.
Es war noch nicht live nicht auf so, YouTube, ja.
Es war nicht live auf YouTube. Und, aber...
Aber spannende Erfahrung. Ja, man hat dann seine Lehrjahre auf der Bühne dann
genau
dafür gehabt. Ja, genau. Wahnsinn. Du hast dann Gott sei Dank dich wieder aufgerappelt, hast weiter fleißig gastiert, dein Repertoire um viele große Partien ergänzt, sowohl italienisches Repertoire im Laufe der Jahre, Don Carlo, eben Alfredo Rodolfo haben wir genannt, aber auch die deutschen Partien,
genau,
nach und nach. Wie erarbeitest du dir so eine neue Partie?
Also mein Einstieg in die deutschen Partien, natürlich war hier schon 2003 war der Steuermann in Bayreuth. Mhm. Das war für mich natürlich ein Wunsch nach diesem Chorjahr 99, dass ich doch mal vielleicht wieder als Solist wiederkomme nach Bayreuth. Und das hat sich
hat nicht so lange gedauert.
Und ich war 2003 war ich schon dort in einer Neuproduktion vom Holländer. Das hat damals Marc Albrecht dirigiert, Klaus Guth hat die Regie gemacht. Und Steuermann ist natürlich so eine Einstiegspartie, wo man dann mit seinem jugendlichen Tenor da rumstrahlen kann und so. Und es ist eine schöne Partie, auch sehr dankbare Partie.
No.
danach war ich dann ziemlich lange weg aus Bayreuth, weil ich dachte, ja, viel mehr, wenn man Mozart singt und wenn man dieses lyrische italienische Repertoire singt und Belcanto, kann bei Wagner nicht drin sein für einen Tenor. 2007 hat mein Freund, der Schutte, wollte in Zagreb einen fliegenden Holländer machen, Konzertant mit der Zagreber Philharmonie, und hat mich angerufen, ja, du hast den Scheuermann in Bayreuth gesungen, willst du denn nicht mit mir machen? Und dann sagte ich ihm, ja, das würde mich interessieren, aber vielleicht könnte ich auch den Erik machen, um den mal auszubilden. Ach, du bist verrückt, das ist so eine schwere Partie, das hast du nicht nötig, sing dein Italien. Nein, ich würde gern, wenn wir das schon machen, dass ich auch was davon habe. Das, ja? Das war mein Wunsch. Dann, ja, gut, machen wir. Und ich kann mich noch erinnern, die Proben mit der Zagreber Philharmonie, die sind immer so im Konzertsaal um 8:30 in der Früh.
Oh Gott.
Und wir hatten schon um 8:30 in der Früh volle Pulle da rumgesungen und so. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, ein richtig großes Orchester hinter sich zu haben und eine große Partie zu singen. Und ich war sofort eingesungen und das war für mich ein sehr gutes Zeichen, dass ich vielleicht all die Jahre zu vorsichtig mit meiner Stimme umgegangen bin, dass man mal richtig singen muss.
Ja.
Ne? Dass man, und Wagner ist so einer, der, es scheint sehr, sehr schwer zu sein, und es ist auch sehr physisch, es ist sehr anstrengend, aber er hat nie etwas gegen die Stimme geschrieben. Mhm.
Das hast du dann aber auch erst beim Singen gemerkt,
genau.
Was das alles so
genau.
Interessant ist.
Das ist so auch learning by doing.
Ja.
Und wir haben das zweimal konzertant aufgeführt, hier in Zagreb. Für mich war das ein... Erik ist ja jetzt nicht so...
ist noch von den Wagner-Partien der lyrischste.
Genau, der lyrischste. Ja, ja. Aber für mich war das so eine...
Ein Wegweiser in die richtige
Richtung. Ein Wegweiser in diese Richtung möchte ich gehen.
Also der Schuh hat auch sofort gepasst.
Der du hat hast gemerkt, sofort, genau.
Oh, da will ich mehr von.
Ja. Genau, genau. Ja. Und sofort, einen Monat danach, in München an der Bayerischen Staatsoper haben die gehört, dass ich den Erik drauf habe. Ja. Und sofort kam ein Angebot,
verrückt,
ein Jahr darauf in München den Erik zu machen, in dieser Konvicini-Inszenierung, die jetzt immer noch läuft, unter Nikolaus Bachler.
Das war dein szenisches Debüt mit der Partie.
Oder? Das war mein szenisches Debüt mit der Partie. Und seitdem ist Erik in meinem Repertoire festgeankert. Danach kam Tokio, danach kam Hongkong, danach kam Bayreuth mit Christian Thielemann.
Ein sehr spektakulärer Einstieg mit dem Erik. Erzähl uns davon.
Genau. Unser beider Kollege Michi König, der hat die Premiere gemacht in 2012 und ein Jahr darauf, kurz vor dem Probenbeginn, er hat irgendwie sich das Bein gebrochen oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas ist passiert und er musste kurzfristig absagen. Und man hat mich eigentlich nach Dresden eingeladen, um als Cover für den dortigen Holländer zu sein, also für den Erik, weil die hatten auch Probleme mit dem Erik, der hatte was mit dem Rücken, ob ich denn nicht, vielleicht, sie kriegen dann eine Vorstellung von uns und so, gut, ich kann hier sein, super. Dann habe ich den in Dresden gesungen und sofort danach in Bayreuth, es war wieder ein Jahr, das war 2013, kam er als erste Vorstellung, weil es war ein ringfreies Jahr, kam es als erste Vorstellung und es wurde live im Fernsehen und in Kinos und überall übertragen und es war für mich eines der besten Ereignisse in meinem Leben.
Ja.
Ja. So intensive Proben, so konzentriert und man hat dann überhaupt kein Lampenfieber, wenn man auf die Bühne geht, weil es ist so toll vorbereitet.
Oh.
Was ist das für ein Gefühl? Ich meine, auf dem grünen Hügel, in einer bedeutenden Partie, du hast dich hochgearbeitet von Chor zum Steuermann und jetzt standest du da in so einer Hauptrolle. Das ist ja auch das Mecker der Wagner-Sänger. Also was geht da auch? Nimmst du sowas wahr oder blendest du das dann aus? Ist das so für dich, als wenn du es in München singst oder in Dresden, einfach um nicht abzuheben? Diese heilige Stätte, macht
genau.
Die was mit dir?
Ja, auf jeden Fall. Weil die ganze Atmosphäre um die Festspiele rum, man kann ja seine Meinung darüber haben, so und
ja.
So. Aber für mich ist es natürlich, ich sehe das aus dem musikalischen Aspekt, es wird richtig mit vollem Herzen musiziert. Ja. Dieser Klang in diesem Raum ist wirklich etwas Heiliges. Mhm. Und diese Musik hat etwas Magnetisierendes an sich. Je mehr man dazu hört, je mehr man sich reinwagt in diese Materie, desto mehr wird man noch von der Materie auch selber reingezogen. Mhm. Und das ist mit mir in Bayreuth passiert.
Du hast mit vielen großen Dirigenten gearbeitet. Muti, Thielemann, Boulez, Dudamel, um nur einige zu nennen. Wer waren da für dich so die prägenden, die dich an die Hand genommen haben, wo du wirklich auch gelernt hast, wo du verstanden hast, hier passiert gerade was?
Also da gibt es, also von jedem kann man was lernen. Aber ich denke, da war Muti schon sehr ausschlaggebend.
Was habt ihr gemacht?
Er hatte so die Reputation, dass er sehr streng ist und dass er sehr... das war eine besondere Atmosphäre. Wir hatten für die Spielzeit, für die neue Eröffnung von der Spielzeit 2003, 2004, haben wir Moïse et Pharaon gemacht, mhm, von Rossini. Das war seine letzte Spielzeit in, ich glaube, letzte Spielzeit in, an der Scala.
Und da hast du mitgewirkt?
Da habe ich mitgewirkt, nicht als Hauptpartie-Tenor, sondern, mhm, als zweiter Tenor. Die Partie war ziemlich groß, weil das war eine Produktion, eine pompöse Produktion von Luca Ronconi mit einem Roten Meer, das aufging, mit Moses, der durch das Rote Meer da geht.
Wie man es sehen will.
Wie man es sehen will, wie man es sich vorstellt in der Bibel.
Und,
ja, genau. Das muss so ein Geld gekostet haben alles. Und man
Star,
sprach
ja
natürlich, das ist Italien,
ja.
Damals noch.
Ja, ja.
Später leider nicht mehr so, aber,
das
aber
war
2003
ja,
hat es noch irgendwie funktioniert. Und wir hatten dann musikalische Proben fast einen Monat. Jeden Morgen kamen wir versammelt und saßen am runden Tisch mit Maestro Muti am Tischende mit dem Pianisten hinter ihm und wir haben es durchgemacht, die ganze Oper. Und es war eine heilige Ruhe drin, weil er mit seinem Auftritt, mit seinem Charisma, er musste nie sagen, oh, seid jetzt ruhig oder, mhm, oder konzentriert.
Das war selbstverständlich.
Und es gab so manche Momente, wo man dann wirklich, man nimmt sich die Noten und man notiert sich, was der Mann gesagt hat, weil es ist so passend und, mhm, es ist nicht so produziert.
Ja, verstehe. Es geht nicht um ihn in dem,
genau,
Moment dann, ja.
Genau.
Das ist toll. Das ist überhaupt, finde ich, das schönste Arbeiten, wenn jemand, egal wie groß er, genau, ist, sich ausblendet und nur im Sinn,
genau,
der Sache irgendwie.
Und das motiviert dann auch
unglaublich.
Natürlich. Und man hat dann eine Phrase, die man singen muss und man fühlt sich nicht, man kann die das Register nicht finden für diese Phrase. Und dann schaut man in seine Augen und er macht eine Handbewegung und man findet auf Anhieb die richtige Farbe und das richtige Timbre und alles stimmt auf einmal.
Das ist dann die Magie, die man eben nicht beschreiben kann.
Genau.
Ne? Die
genau.
Aura auch, die von einem, genau, Dirigenten ausgeht. Ja, ja, spannend.
Aber ähnliche Momente habe ich auch mit, mich hat natürlich fasziniert, ich habe mit Zubin Mehta seinen Abschiedsring in München, habe ich den Froh gesungen im Rheingold. Und er kam gerade aus Chicago ein Übernachtflug. Und der kam müde, ohne Schlaf in die musikalische Probe. Und ich habe in einer Phase habe ich zwei Töne verwechselt. Also harmonisch hat sich überhaupt nichts geändert in der Phase. Aber ich habe das irgendwie verschlammt oder irgendwas. Und der hat nicht reagiert, er hat weiter dirigiert und am Ende der Probe, wir gehen alle weg und dann sagt er, Muzsik, bleiben Sie noch ein bisschen. Nein, in dieser Phase haben Sie das und das gesungen, aber Sie hätten das und das singen sollen. Mhm. Aber ich weiß, das passiert oft, aber konzentrieren Sie sich ein bisschen. Und ich dachte, wow, irgendwie nach 24 Stunden nicht schlafen, irgendwie solche Details.
Konntest du nichts vormachen,
genau. Genau.
Aber bist du auch offen für Dirigenten? Also kannst du dich auch anpassen, auch wenn es vielleicht nicht so in deinem Sinne ist? Also du streitest nicht?
Nein, ich streite nicht. Ich hatte mal an der Scala ein Problem mit einem Dirigenten. Und zwar, er hatte ein absolutes Gehör oder so hat er es behauptet. Mhm. Und er hat immer, als ich gesungen habe, hat er immer ein Gesicht gemacht, als ob ihm das alles zu tief wäre. Und er hat immer dann mit dem Daumen so nach oben und sein Unbehagen mit dem Orchester super. So. Und das ist dann für einen Sänger ist das...
Kontraproduktiv.
Man wird dann wahrscheinlich noch tiefer.
Und natürlich, tiefer.
Und ich habe mich dann über diesen Dirigenten beschwert. Ja. Und dann war es auch gut für die Premiere, aber dann die zweite Vorstellung hatte dann wieder. Und dann habe ich gesagt, ich schaue jetzt nicht mehr hin.
Und das war dann die letzte Zusammenarbeit.
Genau. Es ist ein großer Dirigent gewesen, aber ich sage den Namen jetzt
nicht. Nö, muss man auch nicht. Es gibt auch großartige Komponisten in deiner kroatischen Heimat, die leider außerhalb relativ wenig bekannt sind. Lisinski, Gotovac. Wie stehst du zur klassischen Musik Kroatiens? Findest du auch, das sollte mehr stattfinden, auch außerhalb? Sind die wert, bekannter zu werden?
Ja, es gibt natürlich einige davon, die wirklich kleine Geniestreiche sind. Mhm. Aber da ich eigentlich ein Wiener Schüler bin und ich habe vor meiner Wiener Zeit habe ich nicht so viel kroatische Musik hören können, bin ich mit der Materie komischerweise nicht so
vertraut,
wie man sich das vorstellen könnte. Ich kenne zwar einige Stücke und ich kenne natürlich die zwei Nationalopern, die wir haben von Seitz, Nikola Schubisrinski und von Gotovac Ero, der Schelm.
Was du auch jüngst aufgenommen hast.
Mit dem Münchner Rundfunkorchester und mit Ivan Repušić, was ein tolles Projekt war. Aber so in die Details bin ich jetzt nicht so mit der Musik vertraut.
Also dir wird auch hier dann eher dein Stammrepertoire anvertraut. Man verlangt jetzt hier in Zagreb zum Beispiel nicht, dass du die ganzen Nationalopern machst.
Das muss nicht sein.
Ja, verstehe. Du wirst mir recht geben, die Arbeit an der Stimme hört nie auf. Wie arbeitest du nach wie vor? Hast du Lehrer, die du konsultierst, Ratgeber? Auch was Rollen angeht, neue Rollenangebote?
Ich habe immer gedacht, als ich jung war noch, wenn man einen guten Lehrer hat von Anfang, dann hat man sein Handwerk gelernt und man muss dann nur auf sich hören und das war's. Und das ging dann gut einige Zeit, aber man lernt natürlich nie aus. Man kann sich sehr schlecht selber hören. Und während dem Singen muss man sich auf der Bühne auf so viele andere Sachen konzentrieren, dass man sehr oft, wenn man irgendwie technisch etwas nicht so optimal macht, dass das sehr oft untergeht, dass man das überhaupt nicht beachtet. Und jetzt bin ich aber der Meinung, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem guten Pädagogen sich zusammenzusetzen, nur um zu diskutieren, was für Vorstellungen man hat vom Singen, und ein, zwei Stunden mit ihm arbeitet, es kann nicht schaden. Man hört vielleicht das Gleiche, aber aus einem anderen Mund und das hat eine andere Wirkung auf jemand. Es kann Horizonte öffnen. Auch wenn man mit einem sehr guten Pianisten zusammenarbeitet, mit einem Coach, manchmal auch mit einem guten Regisseur. Ich habe zum Beispiel einmal in Genova ein Così fan tutte mit einem tollen deutschen Regisseur gemacht, Michael Hampe. Der mir eine Sache gesagt hat, weil ich wusste nicht, wie ich mich in der Arie hinsetzen sollte. Und er sagte, setz dich hin, es muss wehtun. Es muss unbequem sein. Mhm. Und dann sagte ich, wieso? Ja, weil wenn du unbequem sitzt, dann hast du eine Spannung im Körper, das sieht dann fantastisch aus. Das hat so eine durchgehende Spannung und das ist dann spannend auch für den Zuschauer. Und du findest auch die Spannung für die Arie. Aha. Und das war wirklich so.
War so, ja.
Das war wirklich so.
Aber hast du auch jemanden, mit dem du zum Beispiel Rollenangebote durchgehst, wo du sagst, oh, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ist die Rolle noch zu viel oder ist es das falsche Fach? Oder triffst du sowas ganz allein? Vertraust du dir da auch?
Ich vertraue mir. Das muss in erster Linie, weil man sagt ja auch, man muss das singen, wo einem die Seele aufgeht.
Klar.
Und das kann oft auch etwas sein, was vielleicht in diesem Zeitpunkt noch nicht, wo die Stimme noch nicht vielleicht reif ist.
Noch nicht ganz zu Hause.
Ja. Ganz zu Hause. Aber wenn man die Partie studiert und wenn man die Partie mit einem guten Pianisten vorbereitet und durchgeht und mit einem Gesangslehrer die Problemstellen vielleicht durchmacht und so, dann ist die Partie schon mal drin. Und sie kann dann nur in einem reifen und dann, wenn der Zeitpunkt da ist. Und ich selber, ich glaube ja, dass die Partien dann kommen, wenn sie kommen.
Ja.
Und die kommen dann im richtigen Zeitpunkt. Ich hatte zum Beispiel oft es erlebt, dass ich zu etwas Ja gesagt habe, wo ich mir dachte, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu früh. Und dann wurde die Vorstellung entweder abgesagt oder verschoben oder zu der Produktion
kam. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, wie es sein sollte.
Genau, genau.
Das habe ich oft von Sängern gehört.
Ja, ja.
Ja, man muss es ein bisschen auch abgeben ans Universum.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, finde ich gut. Erinnerst du dich an lustige Bühnenpannen oder witzige Momente auf der Bühne, wo etwas so nicht ganz wie vorgesehen stattfand?
Ja, das natürlich ich habe mal an der Bayerischen Staatsoper den Rodolfo gesungen und ich singe die Arie vom Rodolfo in der originalen Tonart. Mhm. Aber
ich ahne schon,
wenn das Orchester... Wenn die jetzt zum Beispiel eine Serie von den Vorstellungen hatten, wo dann der Kollege es einen Halbton tiefer singt, dann werden Materialien
beides vorhanden.
Genau, dann ist die transponierte Version ist dann bei den Orchestermusikern und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich komme in die Staatsoper und an den Wänden ist ein DIN A4-Blatt, also überall klebt das Blatt. Heute wird die Rodolfo-Arie in der Originaltonart gespielt und mit Ausrufezeichen so. Aber nichtsdestotrotz, es beginnt der erste Akt und es läuft wunderbar. Und es kommt die Stelle, wo die Modulation schon anfängt und die ersten Geigen, die sind irgendwie einen Halbton tiefer mitgegangen. Und der arme Marco Armiliato, der hat damals dirigiert, transponiert und sofort war es dann wieder in der richtigen Tonart.
Also es war nur kurz für jedermann hörbar.
Genau. Vielleicht hat das auch niemand so gemerkt, aber in diesem Augenblick war das sehr spannend, wie das jetzt weitergeht.
Wie es weitergeht, genau. Das kann in jede Richtung gehen, ja. Na, das ist schon lustig, ja.
Aber es gibt auch natürlich Sachen von Bühnenunfällen,
die nicht lustig sind.
Ich habe mal in Split eine Lucia beispielsweise gesungen, wo mir zwei Stunden vor der Vorstellung eine Glasflasche in der Hand geplatzt ist.
Okay.
Und ich musste genäht werden. Und
Der Bühne ist das
passiert? Nee, zwei Stunden vor der Vorstellung. Und ich habe den Intendanten angerufen, dass meine Hand ist in Blut und ich muss genäht werden. Ja, bleib wo du bist, wir kommen in einer Viertelstunde. Und die kamen dann an mit so einem Kombi vom Theater, wo schon das Kostüm drin war und eine Maskenbildnerin, zum Krankenhaus gefahren. Dort wurde ich genäht. Dann mit so einem riesengroßen Verband habe ich mir das Kostüm angezogen. Sie hat mich im Kombi geschminkt.
Unfassbar.
Gut, dass der Edgardo in Lucia nicht sofort dran ist, weil
noch eine halbe Stunde.
Viertel vor acht kam ich ins Theater an. Und du musst dir das vorstellen, die ganze Bühne, ganzes Bühnenbild, ganze Kostüme, alles ist in schwarz und so. Und Edgardo kommt rein mit Lucia Perdona, mit dem großen weißen Verband.
Aber auch da, the show must go on.
The show must go on. Und das war eine von den besseren Vorstellungen, weil man ist mit Adrenalin vollgepumpt.
Der Fokus ist nicht auf der Stimme.
Genau.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, die wir irgendwie auf der Bühne stehen. Sobald du irgendeine Form der Krankheit hast und drüber singst, ist das meistens eine gute Vorstellung.
Ja,
ne?
Ja,
lustig. Ja, du bist auch nach wie vor den Theatern in deiner kroatischen Heimat stark verbunden. Nach deinem Debüt, ich glaube 2001 war es, Traviata, in Zagreb, warst du dann eben regelmäßig in Split. Warst du fest engagiert
dort? Ich war sogar auch fest engagiert in Split. Also nach der Militärszeit haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt und ich blieb dann in Split für etliche Jahre fest.
Und seit 2016 wiederum bist du festes Ensemblemitglied eben des Nationaltheaters in Zagreb, wo du dort jetzt auch jüngst den Titel Nationaler Meister bekommen hast.
Ja, das ist in etwa so wie in Deutschland der Kammersänger.
Der Kammersänger.
Genau, sowas.
Ja, aber schöne Auszeichnung.
Schöner, genau.
Ja, ja. Aber dieser Wunsch nach der festen Bindung, das zieht sich auch so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Also du hast immer viel gastiert, aber es gab ja immer irgendeine Form der festen Bindung an ein Theater, jetzt eben wieder in deiner Heimat. Also das ist dir auch wichtig, ja, dieser Rückhalt.
Ja, weil vielleicht kommt das ein bisschen auch aus von unserer Mentalität. Man vertraut auf sein Talent und man vertraut auf die Fähigkeit, dass man Arbeit haben wird, wenn man, wenn man fleißig ist und wenn man an sich selber auch arbeitet, dann muss man keine Angst haben. Aber man hat immer diesen Faktor, was wäre, wenn? Und jetzt ist es zum ersten Mal, ist es mir klar geworden in der Corona-Zeit. Weil es gibt so viele Kollegen von uns, die nur freischaffend arbeiten und die in dieser Zeit, wenn ein Jahr Gagen ausfallen und man hat so viele finanzielle Aufgaben, die man monatlich abgeben muss. Und wenn da kein Geld reinkommt, das ist unglaublich.
Ist man plötzlich ein Sozialfall.
Ja. Von heute auf morgen.
Ja.
Und so, wenn man in einem Theater fest ist, und Zagreb, das Theater in Zagreb ist jetzt kein riesengroßes Haus. Wir haben nicht sehr viele Opernvorstellungen, was mir auch die Freiheit gibt, dass ich auch frei gastieren kann und so. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich fest war im Haus.
Das kam zur rechten Zeit.
Ja. Weil ich habe meinen monatlichen Lohn bekommen.
Na klar. Das ist ein großes Plus
gerade in dieser Zeit. Das ist ein großes Plus gewesen. Und da sieht man, dass immer wieder mal so eine Zeit kommen kann, wo es dann nicht schlecht ist, dass man irgendwo fest ist.
Aber es spricht auch für dich und deinen Charakter, dass du eben dich nicht nur darauf verlässt, dass du in der Welt gefragt bist als Gast und schon irgendwie mit deinen Rodolfos dort dein Geld wirtschaftest, sondern dass du auch dann auf Nummer sicher gehst.
Ja, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an meinem Charakter, weil ich bin jetzt nicht so ein typischer Tenorcharakter, der sehr extrovertiert durch die Welt rumläuft.
Das kann ich bestätigen,
ganz laut ist und ich bin hier und ich bin da und ich singe so, weil ich habe ich bin immer von Selbstzweifeln
zerfressen oder
genau. Ich nach jeder Vorstellung denke ich mir, das ist das jetzt das Optimale, das ich gegeben habe. Was könnte ich verbessern? Oder und Und da denke ich mir, ich bin vielleicht jetzt nicht so einer, der, man zweifelt immer als Künstler an sich, der jetzt so gefragt wird in den 40er Jahren oder in den 50er Jahren oder wie geht das weiter. Vielleicht ist eine Sicherheit nicht so schlecht. Und vor allem, wenn man es so verhandeln kann mit dem Haus, dass man, wie ich jetzt hier in Zagreb, dass man eine Neuproduktion im Jahr macht, dass man 10 oder 15 Vorstellungen singt. Das
super Bedingungen natürlich.
Das sind super Bedingungen und man hat eine kleine Sicherheit.
Ist das Arbeiten in Kroatien ein anderes als in einem deutschen Theater? Sind da auch die Mentalitätsunterschiede groß? Wie erlebst du das?
Ja, ich hoffe, dass jetzt niemand von meinen kroatischen Kollegen zuhört. Das Niveau ist schon viel, viel niedriger als das Durchschnittsniveau in Europa.
Leider. Ist es der Anspruch an die musikalische Qualität oder sind es einfach auch, sage ich mal, die Mittel, die jedem zur Verfügung stehen? Also sind die Stimmen...
Na, die Stimmen sind toll. Die Stimmen sind wirklich toll und die Sänger in unserem Ensemble sind wirklich... wir haben da wirklich tolle Sänger, mit denen man sehr viel vom Repertoire machen könnte. Mhm. Aber der ganze Theateraufbau, die ganze Hierarchie und die ganze... wie der Staat und das Kulturministerium das Theater sieht, diese Sache funktioniert nicht.
Das hat einen anderen Stand als beispielsweise in Deutschland.
Genau, ja. Genau. Ja. Und wie das Theater auch so, es wird das Theater und die Oper, es wird einfach vernachlässigt.
Schade.
Es wird vernachlässigt unter dem Motto, ach, das brauchen wir ja sowieso jetzt nicht, weil wir haben wichtigere Sachen, um die wir uns kümmern müssen.
Das läuft irgendwie.
Das läuft so gut. Ja. Leute haben gesagt, es ist schön, die singen schön und so. Ja. Aber es ist nicht nur, man muss wirklich ein sehr gutes Management am Haus haben. Man muss wirklich ein gutes Orchester haben. Man muss wirklich eine gute Führung haben, auch im Ensemble und eine gute Repertoirepolitik.
Seit einigen Jahren hast du auch das Unterrichten für dich entdeckt. Erzähl uns davon, wie ist das?
Ja, das ist sehr spannend, weil ich habe entdeckt, dass wenn man selber unterrichtet, dann wird man selber auch besser.
Mhm, der Klassiker.
Der Klassiker, aber das habe ich davor nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ja, das muss man irgendwie erlernen. Das ist ein sehr, sehr ernster Beruf.
Dieses Pädagoge.
Genau, dieses Ja. Man muss eine Methodik haben und man muss es auch selber, man muss der Methodik treu bleiben und so weiter. Und das mag ja auch alles stimmen. Aber Gesangsunterricht ist so eine individuelle Sache. Man kann, man trifft auf so diverse Typen beim Singen. Und das fing eigentlich an als Spaß, wo einige Tenorkollegen von mir irgendwie einen Rat haben wollten.
Es fing über die Kollegen an.
Natürlich.
Ja, schön.
Und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Dann kamen auf mich einige Studenten zu, als ich dann in Zagreb anfing, am Haus zu arbeiten. Die Musikakademie ist gegenüber vom Theater, also ist es ganz günstig.
Du bist an der Musikakademie schon tätig?
Ich bin Dozent an der
Musik. Hast eine Klasse?
Ich habe eine Klasse, genau.
Toll.
Mit einem Schüler jetzt.
Was überschaubar.
Sehr überschaubar ist. Und ich halte mich eigentlich jetzt an Tenöre. Mhm. Weil ich denke, Tenöre haben am meisten meine Zuwendung nötig. Und mit anderen Stimmen bin ich jetzt nicht so, würde ich mich noch nicht trauen.
Aber lässt du offen.
Aber ich lasse es offen, genau. Und wie mir scheint, gefällt den Leuten das, was ich sage. Mhm. Und die können das ziemlich schnell auch
umsetzen.
Und ja, schauen wir mal.
Also bist du auch da noch gut?
Ja, das würde ich jetzt nicht so raushängen, das Schild, aber...
Aber es macht dir auf jeden Fall Freude.
Es macht mir Freude.
Erfüllt dich auch auf einer künstlerischen Ebene wieder, ja?
Genau. Das Problem ist halt, wie kann man das Unterrichten mit dem Gastieren und so vereinigen? Aber jetzt hat sich der Online-Unterricht als eine Option sehr gut gezeigt. Natürlich kann eine Gesangsstunde live durch nichts ersetzt werden. Aber ab und zu als Kontrolle mal so in der Woche mit jemandem sich online hören und zu sehen, ja, man kann schon viele Sachen richten.
Na klar, absolut. Ja. Und du hast ja vor kurzem noch einen Herzenswunsch erfüllt. Und zwar hast du dein sogenanntes Mujik-Trio gegründet.
Genau.
Was versteckt sich hinter diesem Namen?
Also, ich habe natürlich sehr viele Musikerfreunde. Und nicht alle unter diesen Musikerfreunden sind klassische Musiker, sondern sind Jazzmusiker oder Popmusiker. Weil ich unterscheide ja nicht zwischen klassisch und Pop und Jazz. Mhm.
Für dich gibt es keine
U. Genau, nein, für mich gibt es nur gute Musik und schlechte Musik. Ja. Und da können wir dann entscheiden.
Richtig.
Und da ich ja, wie schon gesagt, sehr in meiner Jugend von verschiedenen Gesangsrichtungen geprägt wurde, wie Frank Sinatra oder Elvis oder in diese Richtung, ist es eigentlich auch als ein Spaß entstanden, diese Mujik- und Trio-Geschichte. Und zwar wurde ich eingeladen in ein Fernsehstudio, um unsere neue Premiere am Theater, den Don Carlos, ein bisschen zu preisen und ein bisschen von der Premiere zu erzählen. Und der Moderator damals hat mich im Vorhinein gefragt, ob ich denn nicht etwas singen könnte im Studio. Und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen ungewöhnlich wäre, wenn ich jetzt hier a cappella was singen würde. Ja, aber wir haben hier ein ganz kleines Studio, da passt jetzt kein Flügel rein und so. Sag ich, ja, vielleicht könnte ich meinen Freund fragen, der spielt Gitarre. Dann habe ich den Freund angerufen, ja, würdest du mit mir ein Lied, ein neapolitanisches Lied oder sowas würdest du sowas spielen? Ja, wieso nicht? Aber vielleicht sind wir ein bisschen unterbesetzt, nur mit Gitarre. Vielleicht kann da noch irgendwie ein Akkordeon dazu oder sowas. Ja, machen wir was. Und dann haben wir uns drei da hingesetzt und haben ein Lied gespielt. Und das hat diese Sendung im Fernsehen war sehr, also war so im
was
im,
Beliebtes, ja.
Was ganz Beliebtes. Die Einschaltquoten waren sehr hoch und es hat sich sehr schnell rumgesprochen. Und von allen Seiten bekam ich dann die Frage, ja, wieso macht ihr denn nicht so ein Konzert und so mit diesen Sachen? Und dann ist was Lustiges passiert. Eine Woche danach hat mich der Leiter von dem Konzertsaal Lisinski angerufen, das ist ein großer Opernliebhaber. Er würde gern ein Konzert mit mir, ein Sommerkonzert machen, das ist so in einem Atrium von einem alten Schloss oben in Zagreb, in der Altstadt. So ein kleiner, intimer Abend, was ich denn singen würde. Und dann sage ich, ja, das sind noch 2 Monate Zeit, jetzt machen wir eine Band. Und zwar mit akustischer Gitarre, mit Akkordeon und mit Klavier. Und wir machen italienische und neapolitanische populäre Lieder, also Anfang des 20. Jahrhunderts, diese Beniamino
Gigli-Geschichte,
Tito Schipa, genau, wo auch O Sole Mio herkommt,
eben gesungen werden müssen.
Genau,
ne?
Die müssen das ist halt
keine Säuselmusik.
Genau. Ja. Und dann hatten wir so 10 oder 12 von diesen Liedern aufgearbeitet, neu arrangiert natürlich für die Instrumente, die wir da zur Verfügung hatten. Wir haben das Glück gehabt, dass unser Akkordeonist, dass er auch Klarinett spielt, so wir konnten ein bisschen mit Farben spielen und so. Und als Idee kam dann, ich weiß nicht von wem, was singst du denn noch gerne? Dann sage ich, ja, ich singe auch gerne Sting, ich singe auch gerne das und das und das. Und dann hatten wir eine tolle Idee, weil die Leute, die kennen mich nur aus dem klassischen Musikbereich. Und wenn man jetzt neapolitanische Canzone macht oder italienische Lieder und so, das passt ja noch so gerade noch da rein. Aber die wussten nichts von meiner Affinität zu diesen anderen Musikgenres. Ne? Und wir haben dann ein Konzept gemacht, das im ersten Teil die klassischen neapolitanischen Lieder sind und im zweiten Teil, das geben wir überhaupt nicht im Programm an, das ist dann mehr als Zugabe, kommen dann so diese Pop-Klassiker von Sting und von was weiß ich, Lieder wie Smile von Charlie Chaplin oder The was gab es da noch alles? Girl from Ipanema und so weiter.
Herrlich.
Und die Reaktion vom Publikum, das war so herrlich, weil der erste Teil war gut aufgenommen, neapolitanische Lieder, weil Gitarre und Akkordeon, das klingt ja so nach Italien auch. Und das war super gelaufen. Und nach der Pause kommen wir dann und spielen zuerst ein populäres Lied hier für diese Region auf unserem Dialekt. Und eine von meinen treuesten Zuhörerinnen, wahrscheinlich, ich nehme es an, ist aufgestanden und sagt, das ist so ein Mist, und ist demonstrativ
wirklich
weggegangen vom Konzert. Und die anderen haben dann nur gelacht und haben geklatscht, weil sie hat eine Karte bezahlt für ein klassisches Konzert.
Er wollte ihren Tomislav Mužek.
So ist es. Und das war jetzt total gegen den Strich.
Ja, ja.
Aber dadurch ist dann so eine tolle Geschichte entstanden. Und wir konzertieren heute noch, wenn ich Zeit habe, wenn die Jungs Zeit haben.
Ihr habt sogar eine CD aufgenommen.
Genau. Wir hatten nämlich dann von meiner Chefin ein Angebot bekommen, also aus dem Theater in Zagreb, ob wir denn nicht so ein Konzert im Theater machen
würden.
Haben wir natürlich dankend zugesagt, haben das Konzert gemacht, und das Konzert war so gut, dass wir von dem Ganzen eine Live-Aufnahme gemacht haben.
Toll.
Und die jetzt auch auf CD überall verfügbar ist.
Ja, klasse. Ja, ein Konzertprogramm hieß auch Sve samo ne opera.
Genau.
Also alles außer Oper. Oper. Also es ist für dich auch so ein bisschen mal Urlaub machen vom angestammten Repertoire.
Und da, um jetzt wieder auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, es ist auch gut für die Stimme.
Eben, weil es richtig gesungen werden muss, ne?
Genau, ja. Und es ist, man denkt nicht so viel darüber nach, weil bei Mozart und bei Verdi, bei Puccini, man muss immer irgendwie denken, wo ist jetzt doppelpunktiert, wo ist jetzt, wie geht die Phrase, ob ich jetzt aufmache, ob ich jetzt so mache. Das ist
viel mehr Freiheit.
Genau, auch, ne? Und hier überhaupt, man kann sich wirklich nur auf die Musik konzentrieren und dieses Gefühl dann in die Oper mitnehmen, das ist unbezahlbar.
La voce un po' veloce accompagnami in sordina, la mia bella fornarina al balcone non c'è più.
Darf die Zukunft noch ein paar Sachen bringen? Hast du Wunschpartien? Wo darf es hingehen?
Ja, jetzt durch diese Corona-Geschichte ist so vieles baden gegangen, sagen wir mal so. Aber ich bin da zuversichtlich, dass sich da bald etwas auch bewegt. Wie schon angesagt von früher, mich erwartet eine spannende Zusammenarbeit mit Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper mit meinem Debüt als Stolzing. Das Debüt hätte voriges Jahr in Japan sein sollen. Fiel der Pandemie zum Opfer. Aber jetzt wird es hoffentlich in München stattfinden. Also bei den Opernfestspielen, Sommeropernfestspielen, das ist so, glaube ich, Ende Juli ist der Termin. Und dann schauen wir mal. Lohengrin habe ich schon in Brasilien gemacht. Und dann würde ich mit diesen drei Wagner-Partien weitermachen. Obwohl, was ich jetzt auch in der Pandemie-Zeit entdeckt habe, die frühen Verdi-Partien und auch so in die Richtung vielleicht auch Trovatore oder sowas, würde für mich jetzt auch spannend werden.
Auch ein Calaf vielleicht?
Ist das
was?
Schauen wir mal.
Wir sind
ich will nichts ausschließen. Ja,
dafür bist du auch noch zu jung.
Genau.
Ja, absolut. Lieber Tommy, wir drücken dir für all deine zukünftigen Pläne ganz doll die Daumen. Freuen uns auf die Sachen, die da noch mit dir kommen. Ich sage danke für das tolle Gespräch.
Ich danke dir fürs Kommen.
Und vor allem bleib gesund.
Du auch. Danke
dir. Danke dir.
Nekog mora, nekog moraš i da sanjaš, nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Netko mora, netko treba da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad. Ti si tajna, ti si smisao mog puta i u tami zadnja svjetiljka do pluta. Da te nema, ti što nikad mene kriviš, da te nema, da ne živiš, svi bi putevi bez kraja bili.
Stürme fischen im Fall.